Das dunkle Pferd. Ich wollte noch etwas Frust abbauen und Fahrrad fahren. 13% Regenwahrscheinlichkeit fand ich ideal. Allerdings war die Sonne schon wieder verschwunden. Ich packte das Regencape ein und lieh mir Maries Thermoskanne für Kaffee aus, weil ich nach Tee immer pinkeln musste. Am Fahrstuhl am Hauptbahnhof waren zwei Rollstuhlfahrer vor und zwei Kinderwagen hinter mir. In der Bahn achtete ich darauf, dass ich mit dem Fahrrad nicht im Weg stand. Nur bei einer Station stand mein Rad an der falschen Seite. Dort stiegen Leute mit sperrigen Kartons ein, die sie aus dem Möbeldiscounter hatten. In der Fußgängerzone von Bergedorf fragte ich nach dem Markt mit Kunstgewerbe und erfuhr, dass er nur im Sommer stattfände. Ich war frustriert, weil ich einer Keramikerin, die ich persönlich kannte, dort gerne etwas abgekauft hätte. Bei Karstadt wühlte ich lange in den Stoffresten. Es waren aber keine Reste, sondern abgeschnittene Meterwaren, die sich wiederholten, überwiegend langweilige Oma- und Tantenmuster. Alles zum Sonderpreis. Ich fand ein Stück T-Shirt-Stoff, der immerhin 80 cm lang war und gerade reichen würde. Obwohl ich schon mindestens einen Kubikmeter Stoff besaß, kaufte ich immer neuen. In einer Selbstanalyse hatte ich festgestellt, dass ich eine leichte Gefühlsstörung hatte und dass diese Stoffe kaufen kompensatorisch war. Am Bahnhof fragte ich nach einer bestimmten Straße, die nach Süden führte. Es war eine Mischung aus Wohnhäusern und Kleingewerbe, schäbig und gut geeignet für eine Filmkulisse. Auch die Menschen, die mir begegneten, sahen nicht gerade sympathisch aus, als ob sie durch widrige Lebensumstände in diese Gegend verschlagen worden waren. Ein Ladenbesitzer sah mich erfreut an, als ich an seinem mit exotischen Figuren vollgestopften Geschäft vorbeiradelte. Die größten Buddhas hatte er vor die Tür gestellt. Sonst gab es keine weiteren Läden auf meinem Weg, nur einige Autowerkstätten. In der Nähe der Dove-Elbe wurde es idyllischer. Bisher kannte ich nur den westlichen Abschnitt des Flusses. Einmal fuhr ich in eine sehr lange Sackgasse, um näher am Wasser zu sein, um schließlich festzustellen, dass kein Fußweg weiterführte und ich umkehren musste. Ich schaute in ein leeres Gewächshaus, wo ein Mann mit einem Wasserschlauch den Boden säuberte. Vor einem Wohnhaus bellte mich ein kleiner Hund an. Seine alte Besitzerin schaute aber freundlich. Ich passierte zwei Verkaufsstände mit Kürbissen und Marmeladen. Einmal gab es eine leere Blechdose ohne Wechselgeld und beim zweiten stand eine sehr schwere Box mit Vorhängeschloss. Die vier Äpfel für 1,50 in einer Plastiktüte waren mir zu teuer und sahen aus, als ob sie schon tagelang draußen warteten. Ich steckte den 5-Euro-Schein wieder ein. Vor zwei Tagen war ich bestohlen worden und benutzte nun eine Plastikbörse mit einem Superman-Motiv aus dem Euroshop. Ich stieg vom Fahrrad ab, weil ein Mann auf dem Fußweg stand. Ein PKW mit offenem Anhänger parkte am Straßenrand. Am Ende einer großen Wiese und hinter einem Graben stand ein weißes Pferd. Davor lag ein dunkles Pferd. Dessen Beine waren nach vorne ausgestreckt und sein Körper hatten die Absperrung, die drei Bänder des Elektrozaunes, niedergedrückt. Zwei Männer mit beschrifteten Jacken saßen bei ihm. Der eine streichelte den Pferdehals. Eine Frau kam mit langsamen Schritten über die Wiese und sprach in ihr Handy. Sonst sprach keiner der Anwesenden. Ich wusste nicht, dass der Strom in diesen Zäunen so stark war. Zu dritt konnten die Männer das Tier sicherlich nicht über die Wiese schleifen und auf den Anhänger hieven. Ich bemerkte, dass ich meinen Sattelbezug mit Kunstfell verloren hatte. Das Gummi war schon lange ausgeleiert. Bei meinen Fahrradtouren tat mir immer erst der Hintern weh und dann die Handflächen wegen der harten, geriffelten Handgriffe. Ich wollte nicht neugierig sein und fuhr weiter. Wenn es viele Schaulustige gegeben hätte, wäre ich gerne noch geblieben, um zu sehen, ob meine Befürchtungen wahr gewesen waren. Um 16 Uhr machte ich den ersten Stopp. Ich war schon wieder auf vertrautem Terrain und setzte mich vor den Holzzaun am Eichbaumsee. Ich verplemperte Kaffee auf der Bank, weil ich von der falschen Seite eingoss. Auf dem See dümpelten zwei Inseln aus Kanistern, deren Nutzen ich nicht kannte. Ich aß ein übrig gebliebenes Stück Pizza mit Brokkoli von unserem Mittagessen. Beim Yachtclub waren mehr Boote aufgebockt als bei meinem letzten Ausflug in diese Gegend. Im Winter wollte ich bei Schneefall wiederkommen und Fotos machen. Das Fahrrad müsste ich dann mir schieben und über Mittag hierher fahren wegen der Helligkeit. Unter der einen Elbbrücke passierte ich die Deichverteidigung, Tonnen von gelagerten Sandsäcken. Kurz vor dem großen Gelände der Wasserwerke mit den alten Wassersammelbecken und den Häuschen, die wie kleine Tempel aussehen, bog ich in einen schmalen Weg ein, der mir unbekannt war, mit dem Hinweis Naturschutzgebiet. Dort war alles, was die Stadt am Laufen hält, versammelt. Die Müllverbrennung und das Elektrizitätswerk. So nahe hatte ich den Stromerzeuger noch nicht gesehen, weil ich den Schleichweg nicht kannte. Das Werk gab ein fortwährendes, lautes Summen von sich. Am anderen Ufer befand sich eine kleine Schiffswerft unter einem verrosteten Dach. Davor lag ein langes, gelbes Schuttentaxi. Dort, am anderen Ufer, war auch ein Altersheim, in dem ich mich später anmelden wollte. Es hatte aber noch Zeit, mindestens 10 Jahre. Ein Schild bot freie Liegeplätze für gewerbliche Schiffe an. Das Stichwort hieß Elbe-kompatibel. Die Ausstattung des Schrebergästen passte eher zu Menschen ohne Familie. Ein Häuschen mit verschnörkelten Laternen und dicken roten Gardinen sah wie ein Bordell aus, das nur Eingeweihte kannten. Später, kurz vor den Elbbrücken, schob ich das Fahrrad über den Deich. Ich wollte nochmal auf das Wasser schauen. Unten begegnete mir eine schwarz gekleidete Frau, die schnelle, rhythmische Armbewegungen machte und hin und her lief. Sie hatte große weiße Kopfhörer auf, mit dessen Sound sie wohl eine Choreografie einstudierte. Ich ging kurz in das Überschwemmungsgebiet, kehrte aber bald wieder um, weil meine Füße einsackten. Vor einigen Tagen hat es eine Sturmflutwarnung gegeben. Ich konnte noch ein paar Fotomotive für den Sommer ausmachen. Letzte Woche hatten Marie und ich im Entenwerder Park ein vollkommen ausgebranntes Autowrack gesehen. Jetzt standen die Absperrungen seitlich. Zersplittertes Glas lag noch auf dem Weg. Das von dem Feuer übrig gebliebene schwarze Rechteck auf dem Boden sah wie samtiger Stoff aus. Als ich genauer hinschaute, sah ich, dass der Asphalt geschmolzen war. Später saß ich frierend auf einer Bank, aß einen Joghurt und trank den Rest Kaffee. In die Stadt fuhr ich den Heidenkampfweg entlang, obwohl ich wusste, dass ich am Berliner Tor eine Anhöhe hochschieben musste. In der Nähe des Wyndham Garden Hotel sah ich 2 Personen im hohen Gras liegen. Wegen der weiten Entfernung konnte ich nicht ausmachen, ob sie noch atmeten. Nachts gab es jetzt schon Frost. In einem Billigladen am Steinamm wollte ich noch einen neuen Sattelbezug mit Kunst verkaufen. Es gab aber keine mehr. Ich war wieder ein wenig frustriert. Zu Hause wollte ich noch an einer Hose für meinen Sohn nähen und das letzte Stück Pizza vom Mittag essen.